Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 64. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Leistungsschutzrecht für die Schweiz, Förderung von Breitbandausbau und Datenschutz auf dem Prüfstand. Wir nehmen am Freitag, den 11. Juli 2025 auf. Ich bin Sven.
Mein Name ist Kire.
Und ich bin Jörg.
Ich komme zunächst zu den Rückmeldungen, für die wir uns wie immer herzlich bedanken. Bei uns hat sich Martin gemeldet, und zwar per Kontaktformular. Und Martin fragt sich, warum, wie Behörden und zum Teil auch Organisationen im Unternehmen bestimmen, in vielen Fällen oder in welchen Fällen Daten mit Microsoft 365 bearbeitet werden dürfen und welche nicht. Und er fragt aber, wie werden die Daten bearbeitet, die nicht mit Microsoft 365 bearbeitet werden dürfen? Wie funktioniert das praktisch? Wenn man ohnehin eine Parallelinfrastruktur betreiben muss, lohnt sich dann der Gang überhaupt in die Cloud? Da gibt es als Antwort, Martin, wir werden das Thema sicherlich nochmal in einem größeren Kontext aufgreifen, weil es für die Rückmeldung dann zu groß das Thema ist. Da gibt es natürlich zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, dass die Dokumente, die besonders sensibel oder besonders schützenswerte Daten, Personendaten enthalten, entsprechend gekennzeichnet oder klassifiziert werden müssen, damit man die halt nicht in MS365 bearbeitet oder in der Cloud bearbeitet. Und da kann ich im Vorgriff auf den, was wir in der nächsten Folge machen werden oder in einer der nächsten Folgen im Vorgriff auf den Tätigkeitsbericht des EDOP mal kurz zitieren. Der äußert sich wie folgt zu dem Thema: Eine wichtige Maßnahme zur Risikominimierung des Projekts CEBA ist die Kennzeichnung von Dokumenten mit sensiblen Personendaten, die weiterhin in den Rechenzentren der Bundesverwaltung bearbeitet werden sollen. Hierzu muss das Bundespersonal entsprechend geschult werden. Also da fängt es dann an mit der entsprechenden Kennzeichnung oder Klassifizierung der Daten, und dann ist natürlich die zweite Ebene, wenn man die Daten dann, einen Teil der Daten in den Rechenzentren, in den eigenen On-Premise hosten muss oder bearbeiten muss, dann ist sicherlich die Frage, ob dann eine Cloud-Lösung überhaupt noch sinnvoll ist. Wie gesagt, das ist die Diskussion über Souveränität von Daten, die wir ja aktuell auch in der Schweiz führen. Eine größere Kiste werden wir in einem der nächsten Podcasts diskutieren. So haben wir uns im Vorgespräch verabredet. Damit steigen wir ein in den Hauptteil und Kire.
Wir würden zum Thema Leistungsschutzrecht für die Schweiz kommen. Wer nun sagt, das Thema, das hatten wir doch schon mal, hat natürlich recht. Und wir haben bereits mehrfach über das Leistungsschutzrecht in diesem Podcast gesprochen, so in den Episoden 3, 16 und 26. Daher holen wir jetzt auch nicht allzu weit aus. Vielleicht noch so viel, es gab schon mal einen Vorstoß, und zwar 2019, da konnten wir eine solche Linksteuer, die da zumals ganz zum Schluss zur Urheberrechtsrevision noch eingeschmuggelt worden war, verhindern. Und nun liegt ein neuer Gesetzesentwurf vor, der dann ab dem Herbst, also nach den Sommerferien, zuerst in den entsprechenden Kommissionen und dann auch im Ständerat und im Nationalrat behandelt wird. Wobei jetzt zu sagen ist, es ist noch nicht klar, in welche Kommission es kommt und welches das der Erstrat ist. Das wird dann erst, würde ich mal meinen, in der Herbstsession dann bestimmt. Die gute Nachricht voraus: Das reine Teilen von Links auf Social-Media-Plattformen, das ist vom Gesetz nicht erfasst, also vom Entwurf, der jetzt vorliegt, nicht erfasst. Also das heißt, das manuelle, persönliche oder auch das öffentliche Teilen von Links, inklusive den dazugehörigen Snippets oder der Vorschau, beispielsweise auf Facebook etc., das ist nicht davon betroffen. Also wenn eine Person für eine andere Person oder auch für die Öffentlichkeit Links öffentlich zur Verfügung stellt, weil man auf etwas hinweisen möchte, dann ist das von diesem Gesetz nicht umfasst. Im Gegensatz jedoch würde das Gesetz alle News-Aggregatoren und Suchmaschinen betreffen. News-Aggregatoren, das ist zum Beispiel Google News, und Suchmaschinen zum Beispiel dann eben auch Google Search. Und diese Dienste sind jetzt nicht alle betroffen, sondern sie müssen 10% der Internetnutzerinnen in der Schweiz erreichen. Und wenn das gegeben ist und wenn es sich eben um eine News-Aggregatoren oder um eine Suchmaschine handelt, dann ist dies vom Gesetz erfasst. Besonders oder insbesondere betreffen würde dies, wie schon genannt, Google Search. Google News dürfte zu unbedeutend sein, damit es diese Menge an Leute betrifft, also wahrscheinlich dann eher nicht betroffen. Was allenfalls noch betroffen ist, ist vielleicht ChatGPT. Da es doch auch einen großen Benutzerinnenkreis mittlerweile hat und da es da auch natürlich auch mittlerweile Vorschauen und Links gibt. Also wenn ich mir da gewisse Zusammenfassungen machen lassen oder gewisse Recherche auf mit ChatGPT mache, dann habe ich auch entsprechend die Quellen inklusive den Vorschauen mit dabei und laut Wortlaut des Gesetzes wäre dann ChatGPT auch betroffen und andere generative KI natürlich auch, wenn sie denn 10% der Internetbenutzerinnen in der Schweiz erreichen sollten. Interessant dabei ist, dass ausschließlich Medienunternehmen und JournalistInnen vergütet werden sollen. Und wie wir alle wissen, besteht das Internet nicht nur aus Zeitungsseiten, sondern natürlich aus viel mehr. Und die sind alle nicht betroffen. Nicht, dass ich jetzt das möchte oder mich dafür aussprechen würde, aber wieso sollten nicht alle anderen auch, wenn wir denn schon eigentlich eine solche Steuer einführen, davon profitieren können, da sie ja auch entsprechende Arbeit in ihre Veröffentlichungen stecken. Was dann auch vorgesehen ist, ist eine sogenannte kollektive Verwertung. Also das heißt, es wird dann nicht irgendwie einzeln abgerechnet zwischen einem Medienhaus oder einer Journalistin, einem Journalisten und entsprechend den Suchmaschinen oder den Dienst, den es dann auch immer betrifft, sondern die Gelder werden durch eine Verwertungsgesellschaft eingetrieben und dann auch entsprechend verteilt werden. Und was auch speziell ist, und das ist auch im Unterschied zu anderen Regelungen, die es zum Teil auch gibt, verteilt über die ganze Welt, man kann auf diese Beteiligung nicht verzichten. Das heißt, also es ist einerseits, kann man sagen, das ist folgerichtig, weil das bedeutet würde, dass sich dann keine Gratislizenzen entwickeln können. Das hat man zum Beispiel in Deutschland gesehen, als es dann gewisse Medienhäuser gab, die dann von sich aus und schon ziemlich früh sagten, na gut, nein, wir möchten vom Leistungsschutzrecht nicht profitieren, weil wir profitieren ja davon, dass Google uns eben in der Suchmaschine eben aufführt, vielleicht sogar auch gut listet und wir profitieren dann oder verdienen dann auch damit, wenn die Leute dann über die Suchmaschine auf unsere Artikel dann kommen und dann entsprechend vielleicht ein Abo klicken oder auch die Werbung sich anschauen und dann entsprechend dann eine Monetarisierung stattfinden kann. Also das heißt, man kann sich da eben nicht ausnehmen, also solche Gratislizenzen oder solche Ausnahmen sind dann nicht möglich und das heißt dann eben auch, und das ist dann die negative Seite, wenn jetzt Google entscheidet, ja, Schweizer Angebote werden nicht mehr gelistet oder anders gelistet oder weniger gut gelistet, dass dann die Medienhäuser eigentlich keine individuelle Handhabe mehr haben und sagen eben, ich möchte mich von dieser Vergütung ausnehmen und würde dann entsprechend wieder gelistet werden, sondern es gibt dann eigentlich alles oder nichts. Also das heißt, entweder sind alle Zeitungen betroffen oder keine, also alle Medienhäuser oder keine oder alle Journalistinnen oder keine. Und der Bund schreibt dann auch selber, als Einschränkung mit dem gewählten kollektiven Ansatz kann allerdings weder ausgeschlossen noch verhindert werden, dass die Anbieter der Online-Dienste als Folge des Vergütungsanspruchs gewisse Informationsdienste abschalten oder auf das Anzeigen von kurzen Text- oder Bildvorschauen, Klammer-Snippets oder Thumbnails aus journalistischen Veröffentlichungen verzichten. Und das ist dann eigentlich auch gerade die Krux der Sache. Und eben auch die Möglichkeit natürlich, sich relativ einfach auch für Google und Co. sich von der Abgabepflicht zu befreien. Ich würde meinen, dass es dann eben sehr schnell darauf hinauslaufen würde, dass man eigentlich Links nur noch im klassischen Sinne setzt, also reine Hyperlinks bestehend aus dem sichtbaren Text und der URL, aber halt eben keine Snippets mehr dazu anzeigt. Es könnte sogar noch so weit gehen, dass wenn man den Gesetzestext sehr eng auslegt und eigentlich auch keine Texte zu den Hyperlinks mehr als zulässig sieht, dass dann sogar auch diese verschwinden würden und wir dann nur noch eigentlich die URL haben. Und das würde natürlich auch die Nutzerinnenfreundlichkeit sehr stark einschränken. Also wer würde dann noch irgendwie bei Google und Co. auf einen Link klicken, wenn man dann irgendwie nur den URL noch sieht und irgendwie keinen Titel oder keinen und schon gar keinen Anreißtext mehr, also man eigentlich nicht mehr genau weiß, wo man sich hinbewegt oder dann andersrum, die Optimierung würde dann auch wieder sein, könnte dann auch wieder sein, dass die URL möglichst sprechend wird und dann schweißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz.
Es ist eh seltsam zu glauben, dass Google auf ein solches Gesetz nicht reagieren wird und sie wird dort reagieren, wo sie ihre Stärke hat, bei den Algorithmen. Also sie wird ihre Algorithmen trainieren. Hey, wenn du den Link anzeigst mit Snippet oder was auch immer, dann kostet dich das etwas. Wenn du den nicht anzeigst oder auf Seite 3, was dasselbe ist, dann kostet uns das als Unternehmen gar nichts. Also Google wird das machen, was sie stark drin sind, in ihre Algorithmen optimieren und dann werden einfach diese Links nach unten gespült, egal in welcher Form.
Genau, das wird auch irgendwie der Punkt sein. Also meine Vermutung ist auch, wenn sie das sagen, dass es irgendwie dann nicht auf die Klickrate gehen soll, aber dennoch wird es auch einen Teil davon sein, der Vergütung. Also es wird irgendwo wird's eine Liste geben von allen Medienhäusern ja. Und von allen Zeitungen und entsprechend auf Basis von dieser Liste wird Google dann entsprechend die Suche ändern oder optimieren oder anpassen, das machen, auch immer dann opportun ist.
Das machen sie bei jedem Werbelink, wird getrackt, wie gut der funktioniert, wie viel Geld der einspielt, bei jedem Link auf Nicht-Journalist wird das sicher getrackt, wie oft dann die Leute diesen Begriff wieder suchen oder auf diese Seite wieder schauen gehen, weil es eine qualitativ hochstehende ist, dann wird man die weiter oben raten. Und wenn dann halt dieser qualitativ sehr gute journalistische Seiten halt Kosten verursacht, ist das ein Negativargument und das wirst du als Außenstehender nie kontrollieren können, wie diese Algorithmen sich selber optimieren oder an Knöpfen gedreht wird, bis es für Google wieder stimmt.
Oder wir hatten ja das Thema Google schon ein paar Mal bei uns im Netpost-Podcast. Also wenn man sich die Entwicklung bei KI anguckt, dann wird es möglicherweise auf Google-Links und so weiter überhaupt nicht mehr ankommen, weil es nicht mehr darauf ankommt, dass du in den Google-Links entsprechend auftauchst in irgendeiner Liste. Da wird auch kein Snippet zu sehen sein, sondern die KI gibt dir heute schon vor bei Google einen Auszug dessen, was da eigentlich drin steht. Dann hast du deinen Pseudo-Snippet, jetzt hast du immer noch die Links dazu. So insofern frage ich mich, ob diese Gesetzesüberlegung nicht eigentlich angesichts der Entwicklung, also wenn man sie schon machen möchte und gut findet, zu spät kommt, weil sie möglicherweise überhaupt nicht mehr relevant sein wird.
Ja, also natürlich, es ist eh nochmal ein Teilaspekt, da kommen wir dann noch darauf zu, irgendwie wie es aussieht irgendwie mit dem Trainieren von generativer künstlicher Intelligenz, wie es da aussieht mit der Verwendung der Daten, die öffentlich im Internet zur Verfügung stehen. Und dann und das sind natürlich die Modelle dann, die bestehen bereits, aber neue Modelle möchtest du natürlich auch trainieren, aber da gibt es natürlich dann auch bereits die Datensätze, die eigentlich schon mal zusammengetragen wurden von den Crawlers. Das sind insbesondere natürlich die alten Inhalte, die sind da bereits irgendwie verarbeitet drin. Und dennoch gibt es dann irgendwie natürlich noch neuere Inhalte, aber da sind natürlich auch die generativen KI mittlerweile auch weiter. Also dass sie natürlich auch zur Laufzeit entsprechend irgendwie auf Inhalte zugreifen und die weiter verarbeiten und dann eben auch, was wir ja früher nicht hatten und jetzt natürlich eben dann eigentlich vom Gesetz umfasst ist, dass es ja früher noch keine Links gab, also dass man da wirklich nur dass die Inhalte nur, die Ausgaben nur generiert wurden aus dem, was gelernt worden ist und die Daten ein gewisses Alter hatten und mittlerweile ist es ja eine Mischung aus dem, was gelernt wurde, und das ist auch jüngeren Datums zum Teil, aber dann natürlich auch die Daten, die ganz neu sind, die eigentlich zur Laufzeit mehr oder weniger mitverarbeitet werden, plus zusätzlich dann natürlich eben die Links, die angezeigt werden, damit ich auch eine Quelle habe, also dass ich weiß einerseits, was jetzt die KI mir irgendwie vorschlägt und zusammengefasst hat oder mir irgendwie eben darstellt an Informationen, die ich haben möchte, inklusive den Links, wo ich das nochmals nachlesen kann und entsprechend auch vertiefte Informationen dann finde. Also die Entwicklung ist ja unglaublich stark und ich glaube auch, wir hinken da ziemlich hinterher und auch dieses Gesetz wird ja noch, also bis das in Kraft tritt und bis da die Vereinbarungen gemacht sind, da werden wir ein paar Jahre weiter sein.
Also das Gesetz war meiner Meinung nach schon in der ersten Idee veraltet und naiv.
Ja.
Und die aktuellen Entwicklungen haben das nicht besser gemacht.
Ja. Warum macht man es dann trotzdem weiter?
Weil die Denke in der Politik und auch in gewissen Kreisen, also ich will nicht die ganze Verwaltung in diese Ecke stellen, aber in gewissen Entscheidungskreisen der Verwaltung einfach hier bei der Denkart noch zu wenig digital unterwegs sind, sondern in alten Schematas à la, ich weiß nicht, Zeitungsinseraten denken.
Ja, und das ursprüngliche Problem ist natürlich schon ein Problem und das müssen wir auch anerkennen, dass wir sagen, dass wir das Problem der Finanzierung von demokratierelevantem Journalismus
ist nicht gelöst.
Genau, das müssen wir lösen.
Aber anders.
Genau, und das ist jetzt genau der Punkt. Und jetzt setzt man irgendwie etwas an, was man da irgendwie im Urheberrecht sieht und mit dieser Linksteuer sieht, anstatt dass man hingehen würde und die andere Möglichkeit wäre. Und das läuft das ja auch jetzt etwas ähnlich darauf hinaus. Das kann ich vielleicht auch noch erklären, wie eigentlich die Gelder eingenommen und verteilt werden sollen. Also ursprünglich ist ja so die Idee, dass es eigentlich ja darum geht, also ein Link, der angeklickt wird, dass der dann im Prinzip eine Vergütung auslöst. Also es ist eigentlich, das Snippet ist ursprünglich, aber der Link ist eigentlich ursprünglich und das Snippet, das ist dann eigentlich das, was dieser Mehrwert eigentlich gibt und der dann eigentlich vergütet werden soll und dass er dann an die Reichweite gekoppelt ist. Und da ist man dann auf die Idee gekommen, das war natürlich auch eine Kritik, dass man sagt, ja irgendwie, das begünstigt dann irgendwie Clickbaiting etc., also dass man halt dann irgendwie Artikel macht, die möglichst stark angeklickt werden, die etwas reißerisch sind, damit die Leute auch dann darauf klicken und entsprechend diese Monetarisierung auslöst. Und dann ist man auf die Idee gekommen, na gut, das muss man irgendwie etwas trennen. Und das heißt, man möchte jetzt eigentlich das etwas lösen von dieser Reichweite und sagt, es solle der Aufwand mitvergütet werden, der in einem Text drin steckt. Und nun ist das natürlich super schwierig irgendwie zu klassifizieren. Es ist auch nicht klar, ob der Text dann eigentlich öffentlich sein muss oder was ist, wenn der Text in einer Paywall ist. Also das heißt, und man weiß ja auch nicht, wie viele Stunden Arbeit jetzt in einem Artikel steckt oder wie qualitativ hoch der jetzt irgendwie ist. Also es ist alles sehr schwierig. Und der Bund ist sich dem aber auch bewusst und er schreibt dann auch in einer Botschaft, ja, sie sind sich eben dem bewusst und sie würden dann irgendwie sagen, ja, irgendwie, dass wir den administrativen Aufwand irgendwie minimieren, könnte man ja dann auch in die Jahresrechnung der Medienhäuser klicken und dann irgendwie die Werte daraus herauslesen. Aber alle diese Feinheiten, die findet man ja genau hier nicht raus oder man weiß einfach, ja, der journalistische Aufwand war so und so hoch, irgendwie über die ganze Zeitung oder über das ganze Medienhaus und mehr sieht man eigentlich nicht. Und da kommen wir aber auch auf den Punkt zurück, wie man das eigentlich finanzieren könnte. Also wenn man das schon irgendwie so eher pauschal dann machen würde, kann man ja auch hingehen und sagen, gut, besteuern wir einfach die Tech-Konzerne fair. Oder wir machen zum Beispiel eine Besteuerung von Werbung generell und das kann dann durchaus auch im Inland, im Ausland, online und print sein, dass man einfach sagt generell, da gibt es keine Diskriminierung, nichts, aber die sehr stark profitieren von der Werbung, sind dann auch eher von dieser Steuer betroffen. Und wenn man diese Einnahmen dann hat, dann kann man die unter Umständen auch, wenn man es ganz einfach machen will, genau nach diesem Schlüssel verteilen und mal gucken, wie viel ist der Aufwand und dann entsprechend das Geld verteilen. Also wahrscheinlich und sinnvollerweise wird man das natürlich irgendwie unterscheiden, eben was wirklich demokratierelevanter Journalismus ist und was nicht. Aber wenn man es einfach ganz so einfach machen möchte, wie Sie sich jetzt ja auch machen, kann man eigentlich genau auf diesen Verzicht, auf diesen Mechanismus vom Link und vom Snippet eigentlich verzichten. Was soll das Ganze dann eigentlich noch? Zumal wir eigentlich nur potenziell die negativen Aspekte haben, dass wir dann eben keine Snippets mehr haben, weil Google und Co. das Ganze umgehen möchte.
Also dann finde ich, sollte der Bund eine KI trainieren, die anhand des Artikels oder des Radiobeitrags feststellt, wie viel Eigenleistung dahinter steckt ja. Und wie wichtig oder wertvoll es für den demokratischen Diskurs ist.
Genau.
Und dann kommt halt irgendwie ein Bericht über ein Musikfest, halt einen sehr kleinen Beitrag und einen über die Gemeindeversammlung in Bassersdorf etwas mehr und so weiter.
Vielleicht liefert dir das ChatGPT ja gleich mit.
Also ich finde wirklich, der Jörg sollte in die Politik gehen. Der hat großartige Vorschläge. Ich glaube, die brauchen dich da, Jörg.
Ist okay.
Ja, und genau, also das ist irgendwie mal diese Sache und dann nochmals etwas erschwerend kommt hinzu und das ist irgendwie danach nochmals etwas Teil der Mogelpackung. Auch schon in der Vernehmlassung wurde gefragt, ob man in diese Vorlage jetzt, da haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, die Nutzung der Inhalte durch KI, ob man das mit einbeziehen sollte. Also das heißt eigentlich das Crawlen der Inhalte im Internet und diese Verwendung dann in den Modellen zur künstlichen Intelligenz, ob das mit berücksichtigt sein soll in diesem Gesetz. Und die Antworten waren sehr eindeutig und die Meinung war, dass man das nicht mit reinnehmen sollte, weil das nochmals einen ganz anderen Aspekt darstellt. Und mittlerweile ist es aber so, hat der Wind natürlich etwas gedreht. Ehrlicherweise muss man sagen, wir sind natürlich mittlerweile auch, die Vernehmlassung war wahrscheinlich vor etwa 2-3 Jahren. Also hat sich natürlich die KI-Welt mindestens in der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich stark weiterentwickelt. Und mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, und das ist auch tatsächlich nicht im Gesetzesentwurf drin, und man sagt, man hätte dies ausgenommen. Allerdings sagt man auch, dass dies Gegenstand der sogenannten Motion Gössi ist. Die lautet auf den Titel «Besserer Schutz des geistigen Eigentums vor KI-Missbrauch». Und diese Motion Peter Gössi eingereicht. Der Bundesrat hat sie zur Annahme empfohlen. Der Ständerat hat bereits zugestimmt. Und damit wurden eigentlich bereits die Voraussetzungen geschaffen. Und das sagt der Bundesrat auch, dass eigentlich die Nutzung der Inhalte durch KI jetzt in der folgenden parlamentarischen Beratung berücksichtigt werden können. Also das heißt, es wird jetzt da eigentlich dann Vorstöße aus dem Parlament geben, wahrscheinlich auch in Zusammenarbeit mit der Bundesbehörde, die dann eben eigentlich dieses Gesetz nochmal ausweiten und dann entsprechend eben die Nutzung der Inhalte durch KI ebenfalls in das die Änderung jetzt vom Urheberrecht zuhanden des Leistungsschutzrechts aufgenommen wird. Und ja, eben, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir, und das ist jetzt auch in die Diskussion reingekommen, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass das Lernen, und sei es jetzt nun durch Maschine oder durch den Mensch, erlaubt sein soll und dass dies keine Vervielfältigung im Sinne des Urheberrechts darstellen soll. Und eben, aber natürlich eben unter Anerkennung, dass die Finanzierungsfrage gelöst werden muss vom Journalismus. Und so denn nun jetzt eigentlich diese Motion, so wie sie formuliert ist, eigentlich in Gesetz übernommen werden sollte, dann würde dies in der Praxis eigentlich darauf hinauslaufen, dass es keine generative KI-Anwendungen mehr geben würde, wenn diese denn der Schweizer Gesetzgebung folgen würden, mit schweizerischem Inhalt, weil die Motion dann auch nicht nur den journalistischen Inhalt umfasst, sondern auch alle andere urheberrechtlich erfassten Werke und Leistungen, also deutlich darüber hinausgeht. Also es würde eigentlich wirklich alle Werke umfassen und entsprechend diese dürfte dann nicht mehr ohne Zustimmung fürs Trainieren verwendet werden. Und also eine solche Zustimmung einzuholen, ist ja komplett illusorisch. Also da müsste man ja bei jeder Person auf jeder Website entsprechend irgendwie ein Okay bekommen. Also das heißt, wenn sie sich daran halten würden, hätten wir eben keine KI mehr mit schweizerischem Inhalt, oder sie halten sich halt nicht daran und dann haben wir sonst irgendwie ein Schlamassel, weil wir dann eben irgendwie gesetzeslose KIs hätten.
Haben wir doch schon. Also jetzt mal, also das ist ja so ein bisschen für mich so ein typisches Beispiel, wo Politik versucht, einen Rahmen zu setzen, der völlig an der Realität vorbeigeht. Also die bisherigen KI-Modelle sind ja schon alle trainiert worden mit Inhalten aus dem Netz, New York Times sogar hinter der Paywall. Also die Vorstellung, dass Google, Meta und Co., die großen KI-Anbieter, jetzt, weil es ein Schweizer Gesetz gibt, sagen, oh ja, stimmt ja, wir dürfen jetzt die Inhalte nicht mehr scrollen und die Inhalte nicht mehr auswerten, ist ja meines Erachtens völlig absurd, weil die natürlich ein Interesse daran haben, möglichst viele Inhalte zu haben und die dann auch auf dem Schweizer Markt zur Verfügung zu stellen. Und die zweite Überlegung ist dazu, am Anfang, also ich war auch am Anfang so, dass ich erstmal gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Daten in KI drin sind und so. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass es natürlich total wichtig ist, dass ich in KI auftauche, jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit. Wenn da irgendjemand was nach Anwalt, KI, sonst was sucht, dann ist natürlich total wichtig, dass mein Name da auftaucht und nicht der von den anderen Kollegen. So, also musst du halt natürlich Content produzieren, musst auch den Content irgendwie in diese KI reingeben. Und das gleiche Interesse muss man ja auch aus Schweizer Sicht oder auch aus Schweizer Mediensicht haben. Weil du willst ja auch, so die Schweizer Medien, würde ich jetzt sagen, sind sehr demokratisch organisiert. Da ist viel oder wenig links und rechts an Unsinn. So ist ja in Deutschland ein bisschen anders. Da gibt es ja so ein paar Formate links und rechts, die gehören dazu, sind zulässig natürlich. Aber so, und du willst ja als Medium höchstwahrscheinlich auch, dass deine Daten damit auftauchen, weil die KI natürlich damit auch bestimmt und prädestiniert wird, wie sie dann denkt oder wie sie arbeitet, so, ne?
Es ist natürlich etwas unterschiedlich, je nachdem, wer Inhalte generiert. Also wenn du jetzt als Medium Inhalte generierst, möchtest du jetzt nicht unbedingt in der KI erscheinen, sondern du möchtest halt möglichst diesen Inhalt an die Leserinnen und den Leser bringen, die dann entsprechend eben Werbung konsumiert oder ein Abo sich löst. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jetzt aus der Perspektive der digitalen Gesellschaft, möchten wir natürlich, dass alle unsere Inhalte möglichst in diesen Modellen drin sind, dass möglichst unsere Meinung, unsere Vorstellung natürlich da auch reflektiert wird. Oder andersrum, Ich habe letztens mal aus Spaß mal eine generative KI gefragt, ja, wie sieht das denn eigentlich aus? Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz, gibt es da mal ein Urteil und wie dürfte dies aussehen? Und das war natürlich sehr stark reflektiert, weil wir natürlich sehr viel darüber geschrieben haben und es sehr wenig andere Inhalte dazu gibt, jetzt insbesondere in der Einschätzung, was jetzt da irgendwie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte resultieren könnte und das, was da rauskommt, das hat mich natürlich sehr gefreut, aber es hat natürlich auch ungefähr unsere Inhalte widerspiegelt. Und das möchtest du natürlich eben genau mit deinen Sachen haben, wenn du eine Unternehmung bist, etc., dass sich das halt eben da spiegelt. Und bei der Journalistinnen und der Journalistin ist natürlich die Beweggründe etwas anders oder die Art, was sie eigentlich erreichen oder transportieren möchten, eine andere, weil es da halt wirklich darum geht, ihre Leistung auch originär zu verkaufen.
Das ist die entscheidende Frage. Leben die Leute von ihrer Bekanntheit, da möchten sie gefunden werden, oder leben sie von ihrer Arbeit und da möchten sie nicht, dass eine generative KI ihre Arbeit dupliziert und viel billiger anbietet. Das ist gerade bei Künstlern, die Bilder generieren. Kann eine KI mit ein paar Beispielen relativ schnell den Stil lernen und das kopieren. Das ist für die Künstlerin unter Umständen fatal, weil sie dann gar keine Kunstwerke mehr schafft. Hingegen für dich als Anwalt, der ja primär dann Einzelleistungen an Einzelkunden verkauft, für dich ist es wichtig, gefunden zu werden. Also da gibt es natürlich schon widersprüchliche Signale und die Motion Gössi, die ist natürlich jetzt schon sehr umfassend geschützt werden, jegliches geistiges Eigentum. Und das ist für mich klar, das ist so die Gegenreaktion nach dem Motto, die KI hat sich die Frechheit genommen, alles zu benutzen, um zu lernen. Also müssen wir jetzt in die Gegenrichtung schlagen. Also ich hoffe schon, dass man die nicht so eins zu eins umsetzt, sondern ein bisschen einen differenzierten Ansatz hat. Also ja, und irgendwann wird das wahrscheinlich auch bei den, also das gibt es eigentlich schon bei Kunstwerken so, halt einen Herkunftsnachweis gibt, wo man ganz klar sagen, ja, das ist der Mensch, der das erschaffen hat und nicht die KI.
Weil da haben wir natürlich auch ganz einen entscheidenden Punkt. Also wenn wir auch sagen, wir werden in Zukunft sehr stark auf diese KI-Modelle setzen. Also die werden an ganz vielen Orten eingesetzt werden. Das wird auch die Suchmaschine mehr oder weniger ersetzen. Wir werden das in ganz verschiedenen Kontexten haben. Und wenn wir jetzt es eigentlich nicht mehr zulassen, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, dass diese eigentlich, sage ich mal, qualitativ hochstehenden Inhalte, sei jetzt das irgendwie von den Medien, auch öffentlich-rechtliche Medien, also auch SRG, die beginnen ja auch, ihre Inhalte irgendwie immer kürzer zu halten und da vielleicht sogar hinter ein Login zu stecken, das ist ja bereits öffentlich finanziert. Also das müsste genau herangezogen werden dürfen, damit eben diese generative künstliche Intelligenzen daraus lernen können, damit wir auch gute Resultate kriegen und dass sie eben nicht nur irgendwie von den Reddit-Foren etc. irgendwie gespiesen werden, die uns dann eigentlich keine guten Inhalte mehr produzieren können.
Aber dann ist das aber ein Thema des Urheberrechts und nicht des Leistungsschutzrechts und der Frage, wie du die Vergütung von Urhebern, die in der Vergangenheit Inhalte hergestellt haben, wie stellst du sicher, dass die mit ihren Inhalten, die jetzt weiter monopolisiert werden, kapitalisiert werden, wo man mit Geld verdient, stellt man sicher, dass die von diesem Kuchen, den KI-Unternehmen da sich schaffen, etwas abbekommen? Und ein bisschen erinnert mich dieser Titel der Motion Gössi, ja, so ein bisschen an die Anfänge des Internets, wo es dann auch irgendwie Bestrebungen gab, man darf dies, das und jenes nicht, muss man vor dem Internet schützen. Also, und dann hat man später gesehen, dass also die Hoffnung, dass der Kelch da an dir vorbeigeht, ist ja völlig falsch, sondern die nehmen sich die Inhalte, wenn sie nicht dürfen und meinen, also wie du vorhin gesagt hast, Kira, mein Interesse wäre, welche Lösung gibt es, über Steuer, über Werbungssteuer, wie auch immer, eine Verteilung hinzubekommen, zu sagen, Journalisten, Urheber, wer ein Buch schreibt und so weiter, ja, der profitiert finanziell davon, wenn seine Inhalte dort verwertet werden.
Also die Problematik hatten wir schon, als der Kassettenrekorder erfunden wurde und es plötzlich für jedermann möglich war, Musik aufzunehmen und zu kopieren. Für technisch Avisierte ging das schon viel früher mit den großen Bankgeräten, aber für die Masse war das so ab dem Zeitalter des Kassettenrekorders und später des CD-Kopierers etc. möglich.
Gut, ich würde mal meinen, wir machen hier einen Punkt für den Moment. Das Leistungsschutzrecht wird uns noch sicherlich weiter beschäftigen. Es wird da ziemlich schnell dann, wie auch schon angetönt, in den Kommissionen und im Parlament weitergehen. Und wir werden weiterhin darüber berichten. Und dann würden wir zum zweiten Hauptthema übergehen.
Genau, herzlichen Dank, Kirre. Es geht um das Bundesgesetz zur Förderung des Breitbandausbaus. Breitband, das der große Anschluss des Internet, damit jeder wirklich genügend Schnelldaten runter- und raufladen kann. Dass das gefördert werden will, das hat der Bundesrat schon 2023 in einer Strategie beschlossen und die haben wir auch damals, die ist eigentlich sehr gut, die ist sehr sinnvoll, vor allem für die Schweiz als Hochtechnologiestandort, Forschungsstandort, ist es, glaube ich, Selbstverständlichkeit, dass wir eine gute Infrastruktur im Bereich Breitband-Internet haben sollten. Jetzt eben, dass die Vernehmlassung zum Gesetz, damit dieses Breitband auch gefördert werden kann, die startete im März und die digitale Gesellschaft hat sich daran beteiligt und es ist wieder mal so nach dem Motto, ja, die grundsätzlichen Absichten, das zu fördern, sind ja gut, aber bei der Umsetzung sehen wir doch den einen oder anderen Punkt leicht anders. Insbesondere ist der Bund im Moment, er hat ein bisschen den Sparwahn, also er ist im Moment dran, Geld zu sparen. Und da sieht er ein Thema, wo er wahrscheinlich auf weniger Widerstand stößt als bei anderen Themen und darum kann man hier ein bisschen sparen. So gerechnet wurde mal, es wären so etwa 1,4 Milliarden Franken nötig, damit das Ziel, 99,9% der Bevölkerung ans Breitband anzuschließen, so in etwa 10 Jahren zu erreichen, nötig wären. Jetzt hat der Bund gefunden, ja, okay, wir wollen nur die Hälfte davon ausgeben. Ja, oder besser gesagt, die Hälfte der Hälfte, das geben wir den Kantonen. Dann bleibt uns noch ein Viertel und da werden ja wahrscheinlich alle einverstanden sein. Ist für mich so ein bisschen eine Mutlosigkeit. Also die Strategie von 23, die ist wirklich sinnvoll, die passt zur Schweiz. Und jetzt, wo es konkret wird, hat man wieder Angst vor dem eigenen Wut, wie man es so schön sagt. Was man ganz klar sagen muss, das Zeitalter des Kupfers ist vorbei. Früher, oder das werden viele noch kennen, entweder so das typische Koaxkabel, früher von Cablecom, UPC oder wie sie alle hießen, oder die zwei Kupferleitungen, da die verzwirbelten von der Swisscom typischerweise. Das waren damals Rieseninvestitionen und die haben sich über Jahrzehnte lang sehr bewährt.
Und die hat man auch gemacht. Die hat man strategisch gemacht. Also wir haben auf die hinterste und letzte Alp haben wir irgendwie einen Telefonanschluss gezogen.
Genau. Also da hat man sich dazu bekannt, ja, das braucht die Schweiz. Aber da müssen wir jetzt eigentlich sagen, das Teil ist jetzt physikalisch ausgereizt. Die neue Technologie, die ist aber schon längstens bekannt, das ist die Glasfaser. Die ist alles andere als jetzt innovativ, die ist etabliert, die ist getestet, die funktioniert, die ist auch belastungsfähig und wäre wiederum so ein Investitionsschritt, der für Jahrzehnte funktionieren würde. Aber ja, eben im Moment ist die Schweiz so in der Art der Politik, Infrastruktur etc. ein bisschen zu zögerlich. Und wir von der DigiG sind ganz klar der Meinung, nein, das ist der falsche Ansatz. Man sollte wirklich vielleicht in den hinterletzten Kuhstall, wie es so verrechtlich heißt, sondern aber eben 99,9% der Bevölkerung mit Glasfaser abdecken. Ja, aber der Bund sieht halt eher die Funktechnologie, die könnte einiges übernehmen zum einen und zum anderen, wie gesagt, möchte sie die Kantone etwas in den Vordergrund stellen. Zum Funk, ja, man kann unterdessen mit Funk sehr viel machen, aber mit der Ausnahme der Anfangsinvestition ist einfach Funk über die Zeit teurer. Also der Betrieb ist teurer, es ist weniger effizient. Die Weiterentwicklung, also wenn neue Funktechnologie kommt, ist die viel intensiver beim Austausch, während hingegen die kabelgebundene Investition, also das Kabel an sich, eben jahrzehntelang in der Erde verbleibt und da eigentlich keine Kosten mehr verursacht und die Schnittstellen, also wo die Kabel zusammenlaufen und die Daten entsprechend auf die verschiedenen Leitungen umgeleitet werden, die kann man vergleichsweise einfach ersetzen. Und da muss man natürlich auch noch sagen, also Funkwellen sollte man dort einsetzen, wo es wirklich nötig ist. Also wo die Empfänger und Sender mobil sind oder die Erschließung temporär unterbrochen worden sind oder es anders nicht geht. Aber wir sollten nicht einfach Funkwellen und Strahlung produzieren, die wir auch durch andere Mittel besser ersetzen könnten. Und es geht hier nicht nur unbedingt um die so 5G-Thematik etc. Da könnt ihr gerne mal eine Arena des Schweizer Fernsehens vor ein paar Jahren anschauen. Dort habe ich meine Meinung geäußert. sondern es ist wirklich so, Funk ist komplizierter, also sollten wir es dort einsetzen, wo es wirklich notwendig ist und dort, wo man gut verkabeln kann, sollte ein Kabel hin, meiner Meinung nach. Und das andere ist, wie gesagt, sie wollen die Hälfte des Geldes auch sparen, indem sie die Kantone oder sogar die Gemeinden ein bisschen in die Pflicht nehmen. Das heißt, jeder Kanton oder wenn die jetzt noch den Gemeinden abwälzen, jede Gemeinde sollte sich überlegen, ja, machen wir jetzt bei dieser Breitbandstrategie mit und in welchem Maß etc. Und da muss ich ehrlich sagen, bei der Technologie ist das der falsche Ansatz. Das wäre ungefähr so, wenn man das machen würde bei Strom- und Wasserleitungen. Ja, wollen wir jetzt wirklich die so groß machen? Nein, also das ist ein Grundgut und das sollte eine Infrastruktur sein, da, bei der jeder Schweizer weiß, er kann sich auf sie verlassen. Und vor allem ist es auch einfach, weil ich glaube, schlussendlich wird es jede Gemeinde machen, vielleicht ein bisschen später. Aber wenn jede Gemeinde schlussendlich es doch macht, aber sich das Ganze überlegen muss und beraten lassen muss und, kostet das wieder und vor allem Zeit. Also ich glaube, das ist einer der Themen, da kann man wirklich sagen, das ist eine Grundinfrastruktur und da muss, kann man mal auch von oben nach unten ein bisschen dirigieren, anstatt hier unser Subsidiaritätsprinzip, das in der Schweiz ein Erfolgsmodell ist, bis zum Exzess zu leben und zu überstrapazieren.
Zumal die Swisscom auch all die Kompetenzen hat, um schnell viele tausend Anschlüsse bauen zu können.
Also 100'000 schaffen sie, glaube ich, pro Jahr. Also die 10 Jahre Zeitraum, die sind realistisch in der Schweiz. Also viele von uns haben es schon. Also Glasfaser ist nicht etwas komplett Neues, aber wirklich auch, dass eben auch die hinteren Täler hier mal ein bisschen regionale Förderung machen kann. Ich meine, für unsere Talschaften ist es oft schwierig, in der heutigen Zeit zu überleben mit dem ganzen Verkehr und alles. Und das wäre ein Ort, wo ich finde, hey, das ist eine gute Strategie, auch Regionalförderung zu machen, die auch funktioniert, weil Work at Home oder Business, die halt primär digital funktionieren, sind dann nicht mehr darauf angewiesen, zwingend in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofes zu stehen, sondern können eben via Internetleitungen auch von anderen Orten aus geschehen.
Also das würde eigentlich heißen, man würde den Top-Town-Ansatz machen. Der Bund würde das, diese 1,4 Milliarden in die Hand nehmen und entsprechend der Swisscom einen Auftrag erteilen, baue für die Allgemeinheit da, wo es sich nicht rentiert. Das ist ja auch noch immer diese Klammerbemerkung oder Einschränkung. Diese Glasfaserleitungen, um sie dann natürlich dann auch allen anderen Provider freizugeben, die dann auf dieser Grundinfrastruktur entsprechend IP, also Internetversorgung anbieten können.
Also genau, und das System kennen wir ja auch vom Strom. Auch dort wird das Netz von der Energie getrennt. Also vor allem auf Hochspannungsnetz ist es die Swissgrid und weiter unten sind es die Stromverteiler. Aber auch die müssen in ihren Rechten ganz klar trennen, welche Ausgaben haben sie für die Infrastruktur gemacht, das Netz, und welche Ausgaben haben sie für Strom an- und Verkauf gemacht. Wir kennen das von Taxiunternehmen. Also ein Taxiunternehmen darf die öffentlichen Straßen benutzen. Die Straßen sind für alle gemacht, für jedes Unternehmen, die sie nutzen will. Es gibt gewisse Einschränkungen, aber de facto kannst du die Straßen fast beliebig nutzen. Und das sollte auch hier so sein. Also das Glas, die Faser als Infrastruktur trennen von den Dienstleistungen, die Infrastruktur als Service Public verstehen, ein bisschen von oben herab. Und bei den Dienstleistungen, das soll von unten heraus, aus der Wirtschaft, aus der Tech-Szene oder woher auch immer kommen und dort Vielfalt erlauben.
Ein interessanter Aspekt ist ja auch noch zu dieser Finanzierung, dass man denkt, man könne dann, wenn in ein paar Jahren die neuen Frequenzen für den Mobilfunk versteigert werden, dass man dann diese Einnahmen nehmen können. Und da weiß man heute noch gar nicht, was da irgendwie wie viel Geld reinkommt und möchte das dann aber dann eigentlich schon fix jetzt da einplanen. Auf der anderen Seite gäbe es ja Finanzierungsmöglichkeiten oder es gibt die Einnahme aus der Swisscom. Also die Swisscom macht seit vielen Jahren jeweils über 1,5 Milliarden an Dividenden, die an den Bund abgeliefert werden. Und wenn man das jetzt nur schon eben irgendwie hochrechnet, wenn man einen Teil davon nehmen würde, um damit die Infrastruktur in der Peripherie zu stärken, dann hätte man das ja im Nu finanziert. Also eben über 1,5 Milliarden Einnahmen vom Bund aus der Swisscom, 1,4, das es benötigen würde, um das auszubauen. Die Swisscom hat gleichzeitig die Möglichkeiten und Kapazitäten und Kompetenzen, das zu bauen. Also eigentlich würde nichts dagegen sprechen, das in wenigen Jahren einfach durchzuziehen.
Ist korrekt und selbst das ist nicht mal zentral, weil es schlussendlich ist eine Milchbüchenrechnung, welches Geld, das man reinfließt, welchem Geld, das man rausfließt, zuordnet. Schlussendlich fließt was rein in den Gesamt und wieder raus. Und zum anderen, wie am Anfang gesagt, die Schweiz ist ein Dienstleistungsland, ein Hightech-Standort, der von Forschung lebt, speziell in diesem Bereich. Und es wäre blöd, in dieser Stärke unseres Landes knausrig zu sein. Genau da müssen wir investieren, in Hochtechnologie-Standort Schweiz. Und das zeigt sich auch darin, dass das bis in die letzte Talschaft geht. Also unser ÖV ist auch ein Markenzeichen, für das wir weltweit bewundert werden, weil er bis ins letzte Dorf nach hinten einen guten, akzeptablen Service bietet und nicht eine Wüste wie in vielen anderen Ländern. Solche Stärken musst du kennen und auch leben und auch fördern.
Also für mich, ich halte mich ja bei der Diskussion so ein bisschen zurück. Also für mich in meiner Lebensrealität als Deutscher ist es natürlich eine sehr große Luxusdiskussion, die ihr führt. In Deutschland ist ja da, du hast die Bahn angesprochen, man kann jetzt Internetleitung nehmen, alles nicht so besonders ausgeprägt und da wird an einigen Orten gebuttelt, an vielen Orten bleibt die Baugrube einfach offen und dann passiert überhaupt nichts, weder mit einer Leitung noch mit irgendwas. Also insofern…
Unkoordiniert.
Nein, nicht nur unkoordiniert, sondern da passiert relativ wenig. Insofern, ich finde, es ist ja gut, dass überhaupt hier etwas passiert, ne? Im Vergleich zu, jetzt mal im Vergleich zu dem, zu Deutschland, wo ich herkomme. Und
ja, ich habe auch schon Stimmen aus Deutschland gehört, die hier ein bisschen mehr Engagement der neuen Regierung wünschen. Aber ich glaube, das war schon der Wunsch bei der letzten und vorletzten Regierung.
Wünschen können wir immer sehr gut.
Wünschen können wir immer sehr gut. Ja, okay, nein, die Schweizer sind besser im Motzen als im Wünschen. Aber nein, der Wunsch der digitalen Gesellschaft ist hier wirklich, dass sich der Bund ein Herz fasst und diese Investition aktiv angeht. Das ist Standortförderung, das ist Wirtschaftsförderung, das wird sich lohnen. Und alles, was das Ganze kompliziert, sei es in der Administration, sei es in der Finanzierung und verzögert, wird uns hinterher doppelt kosten.
Dann kommen wir auch zu Kosten, und zwar Datenschutz auf dem Prüfstand. Wir reden mal wieder ein bisschen über Datenschutz und zwar über einige juristische Scharmützel, die wir euch präsentieren wollen und im Gepäck haben. Wir starten zum einen mit einer Auseinandersetzung, die unser Mitglied und Kollege Martin Steiger angestoßen hat. Martin berichtet in seinem Blog im Juni darüber, dass das Statthalteramt Zürich einen Strafbefehl mit einer Buße von 600 Franken und Verfahrenskosten von 450 Franken verhangen hat. Und zwar wegen einer fehlerhaften Auskunft. Was war passiert? Martin hatte Auskunft von 20 Minuten und oder der TX Group oder die gehören der TX Group sind zugeordnet verlangt und wollte wissen, ob da Daten über ihn bearbeitet werden. Die Mitteilung war, dass es zwei Datensätze gibt. Martin meinte aber, er wusste da offenbar, dass er da öfters auftauchte, meinte, dass die Auskunft nicht stimmen könne und hat dann nochmal bei der TX Group nachgefragt und erneut zur Auskunft aufgefordert. Und dann gab es ein paar Nachfragen und Schriftwechsel, die hat er da bei sich auf dem Blog dargestellt, die auch in den Shownotes verlinkt sind. Und in der Folge hat sich die TX Group auf das Medienprivileg nach Artikel 27 DSG berufen. Das wollte Martin nicht auf sich sitzen lassen und hat deshalb Strafanzeige erstattet, und zwar in der Schweiz ja gegen die individuelle Person wird die entsprechende Buße verhangen und nicht gegen das Unternehmen wie im europäischen Bereich oder in der DSGVO und hat Strafanzeige wegen der falschen bzw. unrichtigen Auskunft erstattet. Und das Statthalteramt im Bezirk Zürich hat den Strafbefehl, wie gesagt, gut geheißen. Es wurde hier eine vorsätzlich falsche Auskunft angenommen, weil der Beschuldigte, und zwar dieser Unternehmensjurist, der da offenbar geantwortet hat gegenüber Martin, weil der Beschuldigte den Eindruck erweckte, die Auskunft sei vollständig gewesen, ob schon weitere Daten in Bezug auf den Anzeigenerstatter vorhanden waren. Eine relativ knappe Begründung, die da auch veröffentlicht ist, kann man sich mal durchlesen, wird auch durchaus strittig diskutiert unter meinen Kollegen, ob jetzt der Entscheid jetzt wirklich so zutreffend ist oder ob der nicht eigentlich juristisch eher unvertretbar sei. Einen weiteren Fall, auch zum Auskunftsbegehren oder um ein Auskunftsbegehren, möchte ich berichten, und zwar hier von dem geschätzten Kollegen David Wasseller. Der berichtet bei sich in seinem Blog im Datenrecht.ch über ein Auskunftsbegehren, was nicht innerhalb der Frist von 30 Tagen beantwortet wurde. Und die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn hat sich der Auffassung angeschlossen, dass es nicht strafbar ist, wenn ein Auskunftsbegehren komplett ignoriert wird bzw. auf die Auskunft gesamthaft verzichtet wird. Und das gilt auch dann, wenn die Auskunft nicht innerhalb 30 Tagen erfolgt, weil Gesetz steht drin, es muss in der Regel innerhalb von 30 Tagen erfolgen, sodass also die Nichtauskunft oder auch wenn man da die 30 Tage reist, nicht strafbar ist. Diese Frage der Strafbarkeit der Nichtauskunft vertritt im Übrigen auch Martin, muss man mal dazu sagen. Auch Martin ist ein Vertreter, es gibt noch einige Kollegen, die dies vertreten. Und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass meine anwaltliche Empfehlung natürlich zukünftig sein wird, also besser gar keine Auskunft erteilen, weil die ist nicht strafbar, einfach nicht reagieren auf das Auskunftsbegehren, als eine falsche Auskunft zu erteilen, weil die kann, wenn sie vorsätzlich ist, strafbar sein.
Ja, das ist ja super.
Weil, ich habe ja bloß berichtet hier.
Ja, voll. Aber weißt, das Punkt ist ja gut, es ist noch der Vorsatz, ist ja noch drin, bei der vorsätzlich falsch oder unvollständig. Aber du bist ziemlich schnell falsch oder unvollständig, auch wenn du sorgfältig arbeitest.
Genau, du kommst dann bloß über den Vorsatz entsprechend raus. Also dann muss der Vorsatz ja nachgewiesen werden. Das soll auch die Schwäche des Strafbefehls sein. Also den Vorsatz hier nachzuweisen, so kann man annehmen. Aber natürlich zeigt, also dieses Beispiel zeigt ja, und die digitale Gesellschaft hat ja auch ihr Datenschutzkonzept 2.0 lanciert, dieses Beispiel zeigt ja, dass im Gesetz etwas schief geht.
Ja, ne? Ja.
Also wenn man sich den Artikel 60 anschaut, der lautet halt Verletzung von Informationsauskunfts- und Mitwirkungspflichten, und da steht halt drinne, die Buße bekommst du, wenn du halt die Auskunft, jetzt nehmen wir mal die Auskunft, verletzt, indem du vorsätzlich eine falsche oder unvollständige Auskunft erteilst.
Ja.
Nun ist ja meine Rechtsauffassung, einer, der keine Auskunft erteilt.
Vorsätzlich keine Auskunft.
Vorsätzlich, also fahrlässig ist ja nun kaum möglich. Ne? Also du kriegst einen Brief auf dem Auskunftsbegehren, du müsstest es ja nicht sehen. So kann man vielleicht argumentieren. Aber so, also du erteilst vorsätzlich keine Auskunft, weil du sagst, aus welchen Gründen auch immer willst du die Daten nicht herausgeben oder wie auch immer. So, das ist ja für mich eigentlich unter den Tatbestandsmerkmalen falsche oder unvollständige Auskunft erfasst. Und kann man diskutieren, ob es unvollständig ist. Vom Wortlaut her müsste vielleicht was da sein, dann so. Oder ob man sagt, die ist eigentlich falsch, weil letztendlich eine Nullauskunft oder eine Nichtauskunft, ein Unterlassen der Auskunft, ist genauso für mich gleichgestellt wie das Handeln, das Erteilen einer falschen Auskunft. Also insofern, ich vertrete die Auffassung, dass eine Nichtauskunft natürlich strafbar sein müsste. Aber
sehe ich auch so. Ich würde auch behaupten, dass der Gesetzgeber das so sieht oder gesehen hat. Oder andersrum gesagt, das Auskunftsrecht ist ja ganz zentral. Also für alles, was eigentlich folgt, irgendwie im Bereich der Persönlichkeitsrechte nachfolgen, also irgendwie die Berichtigung, das Löschen etc., das fußt ja alles mal darauf, dass ich eine Auskunft bekomme. Und mein Bauch sagt mir, dass es nicht sein kann, jetzt irgendwie Wortlaut, wie auch immer, dass ich mich strafbar mache, wenn ich eine falsche Auskunft mache oder eine unvollständige mache, und ich mich nicht strafbar mache, wenn ich keine mache. Also das ist, wenn es, und das ist wahrscheinlich so, wenn man ein Wortlaut genau so interpretiert, dann ist das eine legitime Argumentation zu sagen, keine Auskunft ist entsprechend nicht strafbar, aber dann ist das ein Versäumnis des Gesetzgebers.
Das ist, wenn Philosophie auf Juristerei prallt, oder? Ist jetzt keine Antwort eine Antwort im Sinne von unvollständig oder falsch? Oder ist keine Antwort, ja, halt wirklich keine, die auch nicht behandelt werden, bewertet werden kann?
Du siehst mal, Jörg, wie anspruchsvoll unsere Arbeit ist, wie, mit was wir uns befassen müssen, selbst mit so einem Thema. Also wenn man den Zweck des Gesetzes anschaut und sich den Zweck auch der Entstehung des DSGs anschaut, kam ja nicht aus dem luftleeren Raum, weil man gesagt hat, man möchte jetzt mehr Datenschutz. So war vielleicht auch mal Überarbeitungsbedarf. Ja, bisschen, ja. So, aber
DSGVO.
So, aber natürlich war von der DSGVO oder aus Europa kam natürlich der Druck, wenn ihr hier ein angemessenes Datenschutzniveau haben wollt, dann müsst ihr zumindest so tun, als wenn ihr irgendwie einigermaßen DSG-konform seid. So, da, und wenn man dann aber in der DSG ist natürlich das Auskunftsrecht eins der zentralen Rechte.
Mhm.
So, weil das, wie du sagst, die Grundlage für alles Weitere ist, um zu überhaupt erstmal eine Grundlage zu haben oder einen Kenntnisstand zu haben. Was machen die? Haben die überhaupt Daten von mir? So, und dann kann man weiterfragen, was macht ihr mit denen und so weiter. Also ein Grundbaustein eigentlich des Gesetzes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Schweiz im DSG anders sein soll. Weil halt, wenn du nah an der DSGVO sein willst, dann musst du ja irgendwie die Rechte nicht analog übernehmen, aber zumindest irgendwie ähnliche Möglichkeiten bieten.
Ja,
so, und der
Und ich weiß auch aus der Praxis, ich stelle ja viele Daten Auskunftsbegehr. Und wie super mühsam das ist, wirklich fundierte Antworten zu erhalten. Und wenn du die Möglichkeit hast, und du musst auch immer nachhaken, immer und immer wieder nachhaken und wirklich viel Durchhaltevermögen haben. Und wenn du da irgendwie sagen kannst und den Verweis machen kannst, ganz klar auf diesen Passus im entsprechenden Gesetz, und liebe Person, die du mir jetzt keine Auskunft erteilst, wenn du das nicht machst, dann steht hier eine Buße von, ich sage jetzt was, 250.000 Franken darauf, dann habe ich aber ziemlich schnell eine Antwort.
Sorry, ich bin wieder mal ein bisschen am Querdenken, aber in der Schweiz ist es ja eine Straftat, der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Also wenn du jemanden siehst, der irgendeine Hilfe braucht, wie, keine Ahnung, einen Unfall hat etc. und da einfach vorbeiläufst, obwohl du ihm helfen könntest, machst du dich strafbar. Wenn du dafür aber hilfst und aufgrund deiner mangelnden Ausbildung halt nicht perfekt hilfst, bist du aber nicht strafbar, weil du nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast. Also in diesem Sinne müsste man sagen, eine unterlassene Auskunft müsse eigentlich auch in diesen Rayon passen. Also es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass diese Pflicht dasteht. Man muss Auskunft geben und wer das nicht macht, das ist eine unterlassene Hilfestellung.
Ja, ist ja auch meine Argumentation, dass ich sage, das Handeln der falschen Auskunft, also da machst du aktiv eine falsche Auskunft,
ist, klar, ja.
So, ist dem Unterlassen, nämlich du unterlässt es, die Auskunft zu erteilen,
gleichzustellen.
So, ansonsten sind natürlich Unterlassungsdelikte immer nur dann strafbar, wenn es entsprechend im Gesetz drin steht. Und nun steht hier aber nicht drin, wer es unterlässt, eine Auskunft zu erteilen. So, also da wäre ja, wenn es drin stehen würde, hätten wir die Diskussion nicht und man hätte zumindest einen Ansatzpunkt, wie Kire sagt, diesen ersten Step zu bekommen. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, darauf verweisen ja auch alle und sagen, du kannst dich natürlich zivilrechtlich wegen Persönlichkeitsverletzung, so kannst du jetzt zu mir oder zu einem Kollegen gehen, da legst du ein paar Steinchen ab und dann musst du halt überlegen, ob dir das so viel wert ist, deine Auskunft zu bekommen oder ob du nicht davon lieber mit deinem Partner, Partnerin in Urlaub fährst und eine schöne Zeit verbringst.
Ach, genau, also wirklich, niemand.
Also es ist eine interessante, also jetzt mal gut, dass mal so eine Sache auch entschieden wird, dass man da mal auch einen Ansatzpunkt hat zu schauen, wo es hinläuft. Es ist dann halt hier so, man sieht dann auch in dem Entscheid da, auch mit der Nichtauskunft, natürlich macht dann so Meinung von Juristen, Meinung in Kommentaren, Meinung in der Lehre, schafft dann auch Gerichtspraxis.
Mhm. Ne?
So, und
ja, man könnte vielleicht auch nachschauen, eben damals, als der Gesetzgebungsprozess stattgefunden hat, was wurde dort diskutiert, was war dort in den Materialien, die Aussagen der einzelnen Politiker oder Redner oder wer auch immer.
Du hast mal noch reingeguckt, oder Sven?
Ja, aber ich habe da auch jetzt keine guten Ansätze gefunden, um das Argument zu entkräften. Insofern muss man mal den Kollegen zugutehalten, die lesen das Gesetz natürlich dem Wortlaut nach.
Mhm.
Und also die Meinung ist absolut vertretbar. Also kann man jetzt nicht, also so, ne, so ist leider, ne, aber ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, jetzt noch im Gesetzesmaterial. Man müsste da mal wirklich schauen, wie auch Vorgaben aus der EU waren. Da gab es sicherlich auch das ein oder anderen Austausch, dass man abgeklärt hat, bis zu welchem Bereich muss man in DSG eigentlich regeln, um die Angemessenheit zu erhalten. So, da gab es sicherlich Vorgaben dazu. Das
sind dann auch politische Entscheide.
Genau.
Auf der anderen Seite kann man dann schon sagen, irgendwie, also wenn wir jetzt das wirklich feststehen haben und sich die Gerichtspraxis auch so entwickelt, um zu sagen, dass eben die Nichtauskunft, die vorsätzliche Nichtauskunft entsprechend nicht mit Strafen belegt werden kann, dass man dann entsprechend auch gesetzgeberischen Handlungsbedarf hat und dann entsprechend das Gesetz anpassen müsste. Und diese Diskussion wäre dann zu lancieren. Also ich glaube noch nicht, dass wir hier am Ende der Fahnenstange sind. Machen wir noch kurz Nachrichten und Fundstücke.
Und ich steige gleich ein. Und zwar, wir haben gerade viel über Gerichte gesprochen mit einem Urteil, was ich euch zutragen wollte vom Oberlandesgericht Köln. Wer nachschauen möchte, 15 UKI, Uta Konrad Ida 225, die haben in einem Eilverfahren entschieden, dass Instagram und Facebook die Nutzerdaten entsprechend verwenden kann. Wir hatten es hier auch schon mal im Podcast, wer keinen Widerspruch bis zum bestimmten Datum erhoben hat, dessen Daten wurden für das Training von KI verwendet. Soweit, so gut. Interessant ist die Begründung. Es gibt nach der DSGVO eine Auffangnorm, wann man Daten entsprechend verwenden kann. Wenn man zum Beispiel keine Einwilligung hat, kein vertragliches Interesse und so weiter und so fort, dann gibt es diesen berühmt-berüchtigten Artikel 6 Absatz 1 Lit F DSGVO, der es sagt, wenn du ein berechtigtes Interesse hast, dann kannst du die Daten entsprechend verwenden. Und das berechtigte Interesse geht nach der Rechtsprechung ziemlich weit. Und auch das OLG Köln sagt hier, das wirtschaftliche Interesse von Meta, seine KI mit Daten zu füttern und zu trainieren, erschlägt dann halt in dem Fall das datenschutzrechtliche Interesse des Einzelnen. Die hatten da so ein paar Schutzmaßnahmen auch vorgeschlagen, mit irgendwie anonymisiert nicht, aber so. Aber wie gesagt, Meta darf da entsprechend trainieren und das wirtschaftliche Interesse ist höher zu bewerten in dem Fall als das datenschutzrechtliche. Das Thema bloß. Wer es nachlesen will, ist verlinkt, das Urteil gut zu lesen, auch datenschutzrechtlich interessant zu lesen. Zeigt aber einmal mehr, wie KI dann doch die Spielwiese erheblich verändert, auch im Datenschutz.
Dann habe ich ein Fundstück aus dem IT Magazine. Das trägt den Titel Proton verklagt Apple. Sammelklage soll Monopol brechen. Hier insbesondere interessant, dass es sich für einmal um eine Sammelklage wohl in den USA, aber auf Basis von einer Schweizer Unternehmung handelt.
Von meiner Seite her, der Bundesrat möchte, dass die Schweiz Gastgeberin ist eines KI-Weltgipfels, und zwar im Jahr 2027. Für 2026 ist es in Indien vorgesehen und ich bin mal gespannt, ob das ein ähnliches Zeremoniell gibt wie bei der Vergabe von Olympischen Spielen.
Dann habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar möchte ich auf unsere Petition hinweisen unter dem Titel Demokratie statt Überwachungsstaat. Da haben wir auch schon mal darüber berichtet. Hier geht es um die Ausweitung der Überwachungen im Bereich der Strafverfolgung, also diese FÜPF-Revision, also Verordnung betreffend Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, da ja die Diensteanbieter in der Schweiz einer umfassenden Identifizierungspflicht unterwerfen werden sollen. Dies unter anderem. Hier läuft noch eine Petition bis Mitte August. Es haben bereits fast 15.000 Leute unterschrieben. Macht dies doch bitte auch noch, wenn ihr die Sache unterstützen, also abwenden möchtet. Und wir werden dann im Verlauf des Augusts diese entsprechend dem zuständigen Bundesrat Beat Jans überreichen.
Ich komme dann zu Veranstaltungen und empfehle euch, dass ihr euch schnell euren Stift zückt oder euren digitalen Kalender öffnet, um euch einige Termine einzutragen. Der erste Termin, den wir euch empfehlen wollen, ist am Samstag, den 4. Oktober 2025, das Herbsttreffen in Zürich für alle aktiven und interessierten Mitglieder. Dann haben wir einen zweiten Termin, der mit einem prominenten Gast daherkommt. Und zwar am Freitag, den 28.11.2025, findet das Datenschutzfestival in Zürich statt. Und der prominente Gast wird der eidgenössische Datenschutzbeauftragte sein. Last but not least, für das nächste Jahr könnt ihr euch ebenfalls schon einen Termin eintragen. Und zwar am Freitag und Samstag findet wieder Am Freitag und Samstag, den 20. und 21. Februar 2026, findet wieder der fulminante Winterkongress dann diesmal in Zürich statt. Notiert euch doch gerne diese Termine. Damit sind wir am Ende unserer Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.